Herr Bundeskanzler, meine Damen und Herren, sehr verehrte Erinnerungswillige, den 50. Jahrestag der Revolution von 1956 feiert Ungarn mit der ganzen Welt. Es ist vertrauenerweckend und erhebend, dass es ein solches Gedenken gibt, womit sich jeder identifizieren kann, wo es keine Gegenmeinungen und Bedenken gibt. Den ungarischen Helden von 1956 zollt jeder Respekt. Aus der Sicht von 50 Jahren nach dem Untergang der sowjetischen kommunistischen Weltordnung zeichnet sich die historische Bedeutung der ungarischen Revolution und des Freiheitskampfes nunmehr klar ab. Das Jubiläum ist auch für die Welt ein Fest. Sie kann ihre eigene Begeisterung, mit der sich die Völker auf die Seite der ungarischen Revolution schlugen, erneut erleben. Die Welt kann ihren Großmut und ihre Opferbereitschaft feiern, womit die Länder, die Erde, 200.000 ungarischen Flüchtlingen eine neue Heimat gaben. Der Hauptgrund zum Feiern und zur Freude ist jedoch, dass Ungarn, das Land, mit dem die Welt jetzt zusammen feiert, ein unabhängiger, demokratischer Rechtsstaat ist und aus eigenem Entschluss Mitglied internationaler Organisationen, allen voran der Europäischen Union, geworden ist. Wir haben es der Revolution von 1956 zu verdanken, dass die Welt Ungarn seitdem positiv betrachtet. Die Heldenhaftigkeit der gegen eine riesige sowjetische Übermacht kämpfenden Freiheitskämpfer brachte den Ungarn eine bis heute währende Anerkennung. Dieses günstige Bild gestalteten die Berichterstattungen über Ungarn und die Revolution, besonders die Fotos und Filmaufnahmen, die in der Presse um die Welt gingen und die heute noch eine tiefe Erschütterung hervorrufen. Und bei der Aufrechterhaltung dieses Bildes spielten die etlichen, weltweit zerstreuten 65er Emigranten eine große Rolle. Sie konnten die Revolution nicht vergessen und sie konnten ihr nicht ausweichen. Wenn sie Bilanz zogen, wenn sie sich die Frage stellten, was ich in Deutschland oder in Australien zu suchen habe, so mussten sie sagen, dass sie wegen 56 da waren. Und das mussten sie auch zu ihren Kindern sagen. Sie sind diejenigen, die das direkte Erlebnis von 56, die Seele jener Tage und ihre sofort entstandenen Mythen mitnahmen und bis heute wachhielten. Diese ursprüngliche Tradition pflegten sie in ihren Organisationen und daran erinnerten sie die Welt laufend. Sie haben gemäß der zugänglichen Quellen und der Erinnerungen die Geschichte der Revolution geschrieben und diese Bücher dienten für das Ausland langzeitig als Quelle der Geschichte der ungarischen Revolution. Ich möchte mich bei der damaligen Spitze der Bundesrepublik Deutschland für die großzügige Hilfe bedanken, die sie bei der Aufnahme der ungarischen Flüchtlinge geleistet haben. Die ersten ungarischen Flüchtlinge kamen am 2. November 1956 nach Deutschland. Die Bundesregierung traf am 7. November die Entscheidung, 3.000 ungarische Flüchtlinge aufzunehmen und beschloss später, angesichts der steigenden Zahl der Flüchtlinge 10% aller ungarischen Flüchtlinge aufzunehmen, obwohl die heimkehrenden Kriegsgefangenen, die Vertriebenen und Ausgesiedelten das deutsche Versorgungssystem bereits schwer belasteten. Es ist für mich eine Freude festzustellen, dass die deutsche Bevölkerung die ungarischen Flüchtlinge trotz all dem mit Sympathie aufnahm, was durch ihre Zeitungsartikel belegt wird. Schließlich fanden 20.000 1000 Flüchtlinge ein neues Zuhause hier. Das Deutsche Rote Kreuz unterstützte die Flüchtlinge mit insgesamt 30 Millionen D-Mark. Wir sind auch heute stolz darauf, dass die ungarischen Arbeitskräfte sich in den verschiedenen Bundesländern einer großen Nachfrage erfreuten. Im Hinblick auf die Zukunft war es eine wichtige Geste, dass die geflüchteten Hochschüler und Universitätsstudenten im deutschen Hochschulwesen 1200 Studienplätze erhielten. Aus der 56er Ungarn wurden bekannte Chefredakteure, Künstler und Professoren. Auf sie können beide Länder stolz sein. Sie bilden zwischen den Akademikern beider Länder eine solche Brücke, deren Wirkung im Alltag fast unermesslich ist. Aber damals dachte man nicht nur an das Hochschulwesen. In Hessen bestanden zum Beispiel bis 1961 60 junge Leute, die aus Ungarn geflohen waren, das Abitur. In Bayern wurde in Kassel das zweisprachige ungarische Gymnasium errichtet, das zum Symbol der Anpassung sowie der Bewahrung von Wissen und Identität wurde. Für all das möchte ich erneut der Bundesrepublik Deutschland und dem deutschen Volk den Dank Ungars aussprechen. In der Geschichte der beiden Völker gab es im 20. Jahrhundert zwei solche Ereignisse, die aufgrund der gegenseitigen Sympathie und Hilfsbereitschaft auch stark in das Bewusstsein der Gesellschaft eingeprägt wurden. Das war 1956 und 1989. Das bedeutet, zusammen mit den Ungarn, die sich in Deutschland erfolgreich eingelebt haben, ein solches emotionelles Plus und eine solche Hilfe, für dessen Bewahrung und Pflege wir laufend etwas tun müssen. Ich möchte dem Bund ungarischer Organisationen in Deutschland auch dafür und seine in diesem Bereich geleistete Arbeit denken. Das Verhältnis, meine Damen und Herren, der zu Hause gebliebenen zur Revolution ist jedoch komplizierter als jenes der Emigranten. Unser 56 erstarrte nicht in nur mehr ewigen, glorreichen Momentaufnahmen der Revolution. Wer aus meiner Generation über 56 nachdenkt, muss über sein eigenes Leben nachdenken. Zum Erbe von 56 gehört auch das Erbe der darauffolgenden 30 Jahre. Und es gehört auch die Klarstellung des Verhältnisses des Systemwechsels zur Revolution dazu. Die Traditionen haben sich seit 1990, nachdem die Revolution ihren Namen und ihre Ehre wiedererlangte, getrennt. Diejenigen, die sich heute in Ungarn erinnern, feiern nicht nur getrennt, sondern auch jeweils etwas anderes. Jeder greift das für ihn günstige Detail heraus. Es gibt gemäß dem modischen Motto viele Arten von 56. Damit wird jedoch der Wert und die Bedeutung von 56 relativiert. Die Treue zur Revolution und das Recht, sich auf sie zu berufen, steht und fällt damit, ob wir zulassen, dass das freie Ungarn mit dem vor 1989 vermengt wird. Die Erinnerung an die Revolution kann nicht auf zwei widersprüchlichen und sich gegenseitig ausschließenden Traditionen beruhen. Wer jemand zur Revolution und auch zu Kadar die Kontinuität aufrechterhalten möchte, so kann er nicht mit reinem Gewissen feiern. Das Mindeste ist, dass er gezwungen wird, eine Auswahl aus der Vergangenheit zu treffen, Es gibt Dinge, für die er einsteht und andere, die er leugnet. Das ist gerade das, was die Erinnerung an 56 nicht erträgt. Die Grundsatzfrage lautete nämlich immer, war es eine Revolution oder eine Konterrevolution? Die Gemeinsamkeit der 56er Revolution und des Systemwechsels von 1989 besteht darin, dass es sich dem Wesen nach um eine Ablehnung des staatparteilichen Kommunismus handelte. Die parallele Lehre von 56 und 89 ist gerade, dass die Geschichte in beiden Fällen über die Bestrebungen hinausging, die darauf ausgerichtet waren, innerhalb der Rahmen des sozialistischen Systems mehr Freiheit zu erlangen. Die wahre Größe von Imre Nagy zeigt sich darin, dass er das erkannte. Er trat aus seiner kommunistischen Vergangenheit und auch aus der sowjetischen Weltordnung aus. Er blieb dennoch linksgerichtet und nahm die historische Rolle, das Schicksal, auf sich, was ihm vom revolutionären ungarischen Volk zugedacht wurde, und er wählte eher den Tod, als zurückzutreten. Wir müssen auch die Ereignisse zwischen 1956 und 1989 in diesem Zusammenhang betrachten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ist es üblich, die ungarische Revolution als erste tödliche Wunde der sowjetischen Weltordnung darzustellen. Das hat damals zur Zeit des sowjetischen Militärsieges und der ersten Terrorjahre des Kaderregimes niemand so gesehen. Es wurde höchstens die kommunistische Ideologie infrage gestellt. Die Revolution stellte die linksgerichteten, pro-sowjetisch eingestellten westeuropäischen Akademiker vor eine Wahl, denn sie mussten sich den Tatsachen stellen. Diese Stellungnahmen der Akademiker können sich auch heute als Maßstab des intellektuellen Anstandes betrachtet werden. Und das Gleiche gilt für die damaligen kommunistischen Parteien in Westeuropa. In der Politik hat sich jedoch für die Sowjetunion bestätigt, dass sie ihre eigenen Interessen ohne Hindernisse und mit beliebigen Mitteln geltend machen konnte, nachdem die westlichen Mächte in der Region keine direkten Sicherheits- oder wirtschaftlichen Interessen besaßen. Heute belegen bereits viele veröffentlichte Quellen, dass weder die Vereinigten Staaten noch die französische oder die britische Regierung die Absicht hatte, die Unantastbarkeit des sowjetischen Einflussbereichs anzuzweifeln, geschweige denn einzugreifen. Das gaben sie der sowjetischen Führung noch im Oktober zu verstehen. Sie ließen jedoch die ungarische Regierung ohne Informationen alleine und sie ließen die Freiheitskämpfer und das Volk im Irrglauben. Das Volk hoffte nämlich aufgrund der zum Kampf anspornenden Propaganda der westlichen Radiosendungen auf die befreiende Hilfe. Und dieses Letzte bewahre ich selbst auch lebhaft in meinem Gedächtnis. Die Herrschaft der Realpolitik ermöglichte es den Kommunisten, die Berliner Mauer zu bauen und mit der militärischen Intervention des Warschauer Paktes den Reformversuch des Prager Frühlings im Jahre 1968 niederzuschlagen. Es waren die inhärenten Schwächen des Regimes, das Unterliegen im Wettrüsten und im wirtschaftlichen Wettbewerb, die führten dazu, dass die Sowjetunion im 1989 gezwungen wurde, ihre Einflusszone im Baltikum und in Ost- und Mitteleuropa aufzugeben. Und dann brach sie auch zusammen. Aus einem anderen Blickwinkel jedoch war die ungarische Revolution der erste und gewichtigste Beweis für die Instabilität des kommunistischen Regimes in den Staaten Mitteleuropas, das heißt in den Ländern, die über eine andere historische Tradition, eine andere Bildung und andere politische Kultur verfügten als das Sowjetreich. Diese Länder besaßen demokratische Traditionen. Hier war die nationale Unabhängigkeit ebenfalls ein Grundwert. 1956 wurde in Polen und in Ungarn 68 in der Tschechoslowakei, in Polen seitens der Gewerkschaft Solidarność ab 1980 für die grundlegenden demokratischen Freiheitsrechte und das Zurückdrängen des sowjetischen Einflusses zugleich gekämpft. Diese Ergebnisse können also auch als Stationen des Weges aufgefasst werden, der im 1989-90 zu den demokratischen Systemwechseln führte. Jetzt, wo wir am Ziel angelangt sind, müssten wir nicht die Bruchstücke der 56er Traditionen feiern. Wir sollten die späteren Interpretationen nicht darauf zurückprojizieren, wie die Teilnehmer die Revolution erlebten. Denn es gibt ja nur eine Revolution des Jahres 1956. Die Teilnehmer und Zeitgenossen bezeugen, dass das grundsätzliche Erlebnis der Revolution die nationale Einheit und das Glücksgefühl der Befreiung war. Ende Oktober 1956 war das Gefühl, dass die Nation, dass das Land beisammen war, stärker als alles andere. Und es waren alle befreit, denn endlich wurde die Wahrheit laut und in der Öffentlichkeit ausgesprochen. Die Grundforderung der Revolution wurde ebenfalls von der gesamten Nation geteilt. Es sollte die Unabhängigkeit Ungarns wieder erlangt werden. Anstelle der Herrschaft der Willkür wollten alle Freiheitsrechte, Selbstbestimmung und freie Wahlen. Wenn wir 56 feiern, dann muss die damalige Befreiung und die damit einhergehende fundamentale und reine Freude verewigt werden. Das strahlt jedes erhalten gebliebene Foto, jede Filmaufnahme aus, auf der die Gesichter der Demonstranten vom 23. Oktober zu sehen sind. Jeder, der zurückdenkt, spricht darüber. Es freut mich, dass ich tiefe, glückliche Ruhe jetzt zusammen mit Ihnen heraufbeschwören kann. Dieses alles bestimmende Gefühl beschreibt Gesa Ottlik wie folgt. Wer nicht die ganze Zeit da war, vermag mit keiner dichterischen Fantasie, keinem noch so sehr für die Revolution pochenden Held oder gar Genius zu begreifen, was das war. Ich hätte mir im Voraus auch nicht vorstellen können, was für ein Glück das ist, das einen durch die Straßen von Budapest begleitete, denn es war mir unbekannt. Ich hatte einfach keine Ahnung davon, dass es ein solch Glück gab. Das nackte, vielleicht gar zu nackt gewordene Leben ist für keinen teurer als die abstrakte Ehre der Heimat. Sehen Sie die Gesichter, merken Sie Ihre erleichterte Ruhe. Das ist nämlich das Entscheidende. In Ihren Augen flackert keine mutige Entschlossenheit, kein heldenhafter Wagemut, sondern glückliche Erleichterung. Sie marschieren zusammen oder getrennt mit tiefer, glücklicher Ruhe Panzern und auf sie gerichteten Kanonen und Maschinengewehren entgegen. Nichts ist ihnen teurer als ihre wiedererlangte Menschenwürde.